Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dobowiszek im Studio. Herzlich willkommen. Papst Franziskus lehnt die Öffnung des Priesteramtes für Verheiratete ab. Darüber wollen wir berichten. Das Bundeskabinett bringt ein Gesetz auf den Weg, um Verschwendung bei Retouren zu verhindern. Und für Gesundheitsminister Jens Spahn ist der Ausbruch des Coronavirus in Deutschland unter Kontrolle. Es fehlen Priester, ein massives Problem in der katholischen Kirche. Abhilfe könnte eine Lockerung des Zölibats leisten, der es verheirateten Männern verbietet, Priester zu sein. Das war Thema der Amazonas-Synode im Oktober mit Blick auf abgelegene Dörfer im Amazonasbecken. Kurz gesagt, Papst Franziskus zeigte sich offen für die Diskussion, während sein Vorgänger Benedikt XVI. Das scharf kritisierte. Doch mit seinem lang erwarteten Schreiben zieht Franziskus heute einen Schlussstrich unter die Debatte und enttäuscht damit viele Katholiken. Lisa Weiß berichtet.
Querida Amazonia, geliebtes Amazonien, so heißt das postsynodale Schreiben des Papstes. Es beginnt fast wie ein Liebesbrief von Franziskus an eine abgehängte Region. Und so stellte auch der brasilianische Pater Adelson Araújo dos Santos bei der Vorstellung des Dokuments fest: Es geht ihm nicht um Schlüsse, Vorschläge oder konkrete Aktionen im Amazonasgebiet. Er zieht es vor, vier Träume mit uns zu teilen über sein geliebtes Amazonien. Nämlich einen sozialen, einen kulturellen, einen ökologischen und einen kirchlichen Traum. Bei den ersten drei Visionen wird der Papst deutlich, er prangert die Ausbeutung der Region an, die Umweltzerstörung, fordert mehr Gerechtigkeit und eine Überwindung der Kolonialisierung. Doch wenn es um eine mögliche Lockerung des Zölibats geht, bleibt Franziskus vage. Im Amazonasgebiet fehlen die Priester, teilweise kann nur einmal pro Jahr die Eucharistie gefeiert werden. Die Teilnehmer der Amazonas-Synode im Oktober hatten dem Papst in ihrem Abschlussdokument vorgeschlagen, bewährte Diakone im Amazonasgebiet zu Priestern zu weihen, auch wenn sie verheiratet sind. Auf diesen Vorschlag geht Franziskus in seinem Schreiben nicht wirklich ein, betont stattdessen, dass Laien stärker in die Gemeinde eingebunden werden sollen. Und der Idee, dass Frauen möglicherweise zu Diakoninnen geweiht werden könnten, der erteilt Franziskus eine ziemlich klare Absage. Frauen sollten Zugang zu Aufgaben und kirchlichen Diensten haben, die nicht die heiligen Weihen erfordern, so der Papst. Schwester Augusta de Oliveira leitet einen Orden in der Region. Papst Franziskus reflektiert weiterhin immer offen in synodaler Unterscheidung und mit mutigen und prophetischen Entscheidungen. Wir Frauen beteiligen uns weiterhin aktiv am kirchlichen Leben im Amazonasgebiet. Die katholische Frauengemeinschaft Deutschland reagierte heftiger. Sie sieht das Papstschreiben als herben Schlag für alle Frauen, die auf ein starkes Signal zur Gleichberechtigung in der katholischen Kirche gehofft hatten. Also eine Enttäuschung auf ganzer Linie für die Reformer? Kurienkardinal Michael Czerny formulierte es bei der offiziellen Vorstellung des Dokuments diplomatisch. Gefragt, ob die Zölibatsfrage nun vom Tisch sei, sagte er, es seien noch weite Wege zu gehen und man habe schon eine Reise hinter sich. Er betonte auch, dass der Papst in seinem Schreiben ganz ausdrücklich dazu aufrufe, das Abschlussdokument der Synode zu lesen. So eine offizielle Vorstellung und Ermutigung verleihen dem Abschlussdokument eine gewisse moralische Autorität. Es zu ignorieren wäre mangelnder Gehorsam gegenüber der legitimen Autorität des Papstes. Für den deutsch-italienischen Vatikanexperten Marco Politi ist das Schreiben dagegen ein Ausdruck der Schwäche des Papstes. Franziskus habe sich mit seiner liberaleren Haltung zur Priesterweihe von verheirateten Männern im Amazonasgebiet nicht durchsetzen können, glaubt Politi.
Der Papst ist offensichtlich in einer Sackgasse, denn die unterirdische Opposition der Konservativen war in dem letzten Jahr sehr, sehr stark.
Marco Politi im Bericht von Lisa Weiß. Das Schreiben von Papst Franziskus zur Amazonas-Synode sorgt in Deutschland bei Befürwortern von Kirchenreformen überwiegend für Enttäuschung. Gerade erst hat doch die Bischofskonferenz mit ihrem synodalen Weg die Diskussionen darüber begonnen. Und der Kardinal Reinhard Marx, der diese maßgeblich angestoßen hatte, hält die Reformdebatte allerdings nicht für beendet, wie Christian Avital berichtet.
Er wisse, dass die Erwartungen vieler in Deutschland hoch sind, sagt Reinhard Kardinal Marx zu Beginn der Pressekonferenz. Zwar habe der Papst nicht über den Fortbestand des Zölibats entschieden und auch nicht über mehr Verantwortung für Frauen in der katholischen Kirche, aber...
Ich habe nicht den Eindruck, wenn ich das lese, dass der Papst das Thema, was er hier nennt, vom Tisch nimmt, sondern er sagt, hier müssen wir weiter denken, auch im Blick auf die Dienste und Weihe von Frauen. Er macht hier keine Tür zu.
Er selbst sei gegen die Abschaffung des Zölibats, ergänzt Marx. Zwei Drittel der Bischöfe hatten sich bei der Synode im Oktober vergangenen Jahres im Vatikan ausdrücklich für eine Lockerung des Zölibats in entlegenen Gebieten wie dem Amazonas ausgesprochen. Auch wollten sie die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche stärken. Dass das Schreiben des Papstes darauf keine Antworten gebe, habe er auch nicht erwartet, so Kardinal Marx.
Die Antwort bleibt offen, das ist richtig. Und ich finde auch, es entspricht dem, was der Papst sonst macht, Prozesse des Denkens anzustoßen und vielleicht auch vor zu einfachen Antworten zu warnen.
Dass die katholische Kirche Frauen zu Weiheämtern, wie etwa das des Diakons, zulasse, könne auch nicht das erste Ziel sein, sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Eine andere Art der Gleichberechtigung sei viel dringlicher.
Wenn wir erstmal so weit wären, dass wir wirklich in den Leitungsämtern, in der Verantwortung die Frauen auf Augenhöhe in der Kirche beteiligt hätten, also sind wir noch nicht am Ziel. Wenn wir da erstmal wären, dringlich, 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 denn das ist klare Botschaft der Kirche, das ist Glaube der Kirche, die einen stehen nicht über den anderen.
Der Papstbrief Geliebtes Amazonien setzt sich vor allem mit den Umweltproblemen und den Rechten der indigenen Völker im Amazonasgebiet auseinander. Mit ihrer Unterdrückung und der Frage, wie die Kirche ihre Rechte stärken kann. Doch das komme in der Berichterstattung zu kurz, kritisiert Marx. Und das sehe auch der Papst äußerst kritisch.
Das hat ihn geärgert, glaube ich. Das habe ich gemerkt. Und mich eigentlich auch ein bisschen, dass das Thema Amazonien benutzt wird, um andere Themen voranzubringen oder zu diskutieren, die gar nicht dahin gehören, jedenfalls nicht so dahin gehören.
Den synodalen Weg in Deutschland werfe der Papstbrief nicht zurück, meint Marx. Er rege zu weiteren Diskussionen an. Der Brief habe ihn jedenfalls nicht zu dem Entschluss getrieben, im März nicht wieder für den Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz zu kandidieren.
Zum Rücktritt hat mich niemand gedrängt. Noch nie. Kein Mensch hat mich angesprochen, kein Bischof. Und in den Medien nirgendwo ist als Thema aufgekommen, sondern alle fielen in totale Überraschung. Heute sage ich, warum muss da nicht auch mal ein Wechsel sein? Ich habe es gerne gemacht, aber alles hat seine Zeit. Gell?
Er sei jetzt 66, so Marx weiter. Man müsse auch irgendwann Platz für Jüngere machen. Mehr habe er seiner Entscheidung nicht hinzuzufügen.
Und nach dem Bericht von Christian Avital werden wir wieder ganz weltlich. Drei Klicks im Internet und oft schon steht am nächsten Tag der Paketbote vor der Tür. Zum Beispiel mit dem neuen Fernseher, der Hose oder den Schuhen. Doch was, wenn der Fernseher nicht mehr gefällt oder die Schuhe nicht passen? Dann gehen Sie zurück zum Händler, meist portofrei, als Retoure. Und dann? In der Regel versuchen die Händler, die Ware weiter zu verwerten, weiter zu verkaufen. Vermehrt werden sie aber auch vernichtet. Das sei Verschwendung, kritisiert die Umweltministerin. Das Kabinett hat heute ihr Gesetz auf den Weg gebracht, das die Versandhändler in die Pflicht nehmen soll, um Abfälle zu vermeiden und Ressourcen zu schonen. Aus Berlin, Philipp May.
Neuwertige Kaffeemaschinen, 3D-Brillen, Matratzen, hundertfach, tausendfach.
Presse auf, Ware rein, Presse zu.
Berichten ehemalige Mitarbeiter des Versandriesen Amazon dem ZDF-Magazin Frontal 21 vor anderthalb Jahren.
Vernichtet wird eigentlich alles, was nicht mehr nied- und nagelfest ist.
Das war kein großer Akt, sondern der Vorgesetzte kam damals auf uns zu und hat gesagt, die Ware muss verschrottet werden. Und dann Befehl und Ausführung haben wir das gemacht. Und das war niegelnagelneue Ware, original verpackt, nicht geöffnet.
Verstörende Aussagen und Bilder vom ZDF in Zeiten, in denen die Fragen zu Ressourcenknappheit und Nachhaltigkeit immer drängender werden. Rund 20 Millionen Rücksendungen an die Versandhändler sind allein letztes Jahr im Schredder gelandet, so Studien der Universität Bamberg. Zahlen, die auch im Bundesumweltministerium für Betriebsamkeit sorgen.
Produkte, die neuwertig sind, die noch zu gebrauchen sind, die sollen verantwortlich genutzt werden. Das ist eine wertvolle Ressource. Sie sollen nicht einfach aus wirtschaftlichen Motiven zu Abfall werden.
So die SPD-Umweltministerin Svenja Schulze am Mittag nach der Zustimmung des Kabinetts zur Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Deren Kern die sogenannte Obhutspflicht. Heißt, Händler müssen in Zukunft dafür sorgen, dass ihre Rücksendungen gebrauchsfähig bleiben und entweder weiterverkauft oder gespendet werden. Zudem müssen die Unternehmen öffentlich machen, was und wie viel sie vernichten. Zu viel Bürokratie, sagt Kai Falk, Geschäftsführer Geschäftsführer Nachhaltigkeit vom Deutschen Einzelhandelsverband HDE. Er hält nichts von den Regierungsplänen.
Also wir denken, dass die zusätzliche Obhutspflicht für den Handel zum Beispiel nicht notwendig gewesen wäre. Warum? Weil schon aus Kostengründen die Branche alles daran setzt, die Zahl der Rücksendungen von Waren durch Kunden so gering wie möglich zu halten.
Der Einzelhandelsverband fordert deswegen, lieber die Umsatzsteuer auf Spenden abzuschaffen, was das Vernichten von Rücksendungen häufiger billiger mache als die kostenlose Weitergabe beispielsweise an Bedürftige. Und in diesem Punkt ist er sogar auf einer Linie mit den Grünen.
Das ist doch absurd, dass 20 Millionen Waren einfach vernichtet werden, statt dass man sie verschenken kann an Leute, die es wirklich gut gebrauchen können.
Sagt die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Darüber hinaus aber sei der Gesetzesvorschlag vor allem eines, viel zu lasch. Mehr eine freundliche Bitte, weniger Retouren zu vernichten.
Was wir brauchen, ist ganz klar Vernichtungsverbot für Produkte, die zurückgeschickt werden. Das ist ja oftmals nur einmal ausgepackt oder noch nicht mal das.
Allerdings geht der Gesetzesentwurf der Bundesumweltministerin über die Frage der Vernichtung von Ressourcen hinaus. Sie will, dass generell weniger Müll produziert wird. Ihr Hebel?
Wer Einwegprodukte, wer Coffee-to-go-Becher, wer Zigaretten in den Verkehr bringt, der muss sich auch an den Reinigungskosten beteiligen, an den Reinigungskosten für Parks, für Straßen.
Wie das aber im Einzelfall aussehen könnte, das ist noch unklar. Viele Fragen weiter offen, das räumt auch Svenja Schulze ein.
Für den Vollzug werden noch weitere, konkretere Verordnungen nötig sein und daran arbeiten wir derzeit. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass wir das dürfen, dass wir solche Verordnungen machen dürfen und dafür ist jetzt diese Gesetzesnovelle wichtig.
Denn die Zeit drängt. Das Gesetz ist nämlich vor allem eine Anpassung an EU-Standards, die bis zum 5. Juli erfolgen muss. Das kritisiert vor allem der Naturschutzbund NABU. Anstatt nur das umzusetzen, was von der EU ohnehin vorgegeben werde, müsse die Bundesregierung eine globale Vorreiterrolle bei der Abfallvermeidung vornehmen, heißt es vom Umweltverband.
Philipp May berichtete. Wie geht es weiter mit der Suche nach einem neuen CDU-Vorsitzenden und einem Kanzlerkandidaten der Union? Noch ist vieles unklar, aber es gibt erste Überlegungen, Spekulationen und damit verbunden auch einen veritablen Richtungsstreit. Schon wieder, muss man sagen. Eigentlich wollte sich Kramp-Karrenbauer Zeit nehmen, bis zum Parteitag im Dezember. Doch eine Hängepartie lehnen viele Parteifreunde ab. Jetzt will die noch CDU-Vorsitzende schon kommende Woche mit potenziellen Kanzlerbewerbern sprechen. Und einer von ihnen wird wohl Friedrich Merz heißen. Parteikreisen zufolge will er sich nämlich um den Posten bewerben. Aus Berlin, Frank Kappelan.
Wolfgang Schäuble sorgt sich offensichtlich um die Koalition. Wir haben jede Verantwortung, und das sage ich als Parlamentspräsident, diese Legislatur gut zu gestalten, erklärt der Christdemokrat gegenüber der Zeit. Deutlich widerspricht er dem Drängen, sich bis zum Sommer auf einen Kanzlerkandidaten zu verständigen. Seine Partei solle doch bitte die Kraft haben, personelle Fragen erst Ende des Jahres zu entscheiden. Dahinter könnte seine Sorge stecken, dass eine frühe Festlegung doch zu einem vorzeitigen Ende der Ära Merkel führen könnte. Niemand kann sich etwa eine Zusammenarbeit zwischen der Kanzlerin und ihrem schärfsten Kontrahenten Friedrich Merz vorstellen. Einen Wechsel im Kanzleramt ohne Neuwahlen aber würde die SPD nicht mitmachen, unterstreicht der parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider.
Also ich werde jedenfalls der SPD-Fraktion niemals empfehlen, in dieser Legislatur Wahlbetrug zu begehen und quasi einen anderen Kanzler zu wählen der CDU. Frau Merkel stand zur Wahl, sie ist gewählt worden von den Bürgerinnen und Bürgern und dementsprechend hat sie auch bis Ende der Legislatur auch das Mandat.
Auch die CSU will die Koalition regulär zu Ende führen. Dennoch ist es gerade die bayerische Schwesterpartei, die noch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer unter Druck setzt. Abwegig sei deren Plan, die K-Frage erst im Dezember auf dem Parteitag zu klären. Da machen wir nicht mit, lässt CSU-Generalsekretär Markus Blume im Deutschlandfunk erkennen.
Monatelange Selbstbeschäftigung, lange Personaldebatten, die führen nur weiter nach unten. Das haben wir bei den Sozialdemokraten gesehen und deswegen ist es wichtig, dass eine solche offene Frage dann rasch geklärt wird.
Inzwischen heißt es aus Unionskreisen, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer werde die Sicherheitskonferenz in München am kommenden Wochenende dazu nutzen, um mit CSU-Chef Söder zu reden, sie selbst allerdings dementiert.
Ich würde mal sagen, ich bin bei der Münchner Sicherheitskonferenz als Verteidigungsministerin sehr, sehr gut ausgelastet, sodass für was anderes keine Zeit bleibt.
Auf Meldungen, wonach ein Sonderparteitag die K-Frage schon in absehbarer Zeit klären werde, geht sie nicht ein. Erst einmal will sie in der kommenden Woche Gespräche mit den möglichen Aspiranten auf ihre Nachfolge führen. Mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, mit Friedrich Merz und mit Gesundheitsminister Jens Spahn.
Ich habe immer gesagt, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. In welcher Konstellation das aber geschieht, darüber reden wir jetzt eben in den nächsten Tagen.
Friedrich Merz wiederum will von einem erneuten Schaulaufen und einem Mitgliedervotum nichts mehr wissen. Und das, obwohl dem Sauerländer an der CDU-Basis die größten Sympathien zugesprochen werden.
Schauen Sie auf das Ergebnis der Sozialdemokraten. Ein monatelanger Prozess und schauen Sie, was dabei herausgekommen ist. Ist das ein gutes Vorbild für die CDU? Ich rate uns dringend davon ab.
Deutlich distanziert er sich mit Blick auf Thüringen von der AfD. Die Spiele mit der Demokratie, so wie es die Nationalsozialisten zum Ende der Weimarer Republik getan hätten. Konservative Christdemokraten sehen das gerade in Ostdeutschland nach wie vor anders. Viele haben nach wie vor kein Problem damit, dass da ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD ins Amt gebracht wurde. So sieht das auch Christian Sitter, Christdemokrat und Mitglied der sogenannten Werteunion in Thüringen, der morgen im Deutschlandfunk bekräftigt, seine Partei sollte doch einen eigenen Kandidaten aufstellen.
Muss uns doch vollkommen schnurz sein, wer unsere Kandidaten wählt. Natürlich habe ich lieber einen CDU-Ministerpräsidenten als einen von den Linken. Die CDU muss die Agenda bestimmen und dann gucken, wer zustimmt. Und wenn die AfD zustimmt, meinetwegen, dann sollen sie sich guten Gedanken nicht verschließen.
Der Bericht von Frank Capellan. Covid-19 heißt es jetzt, das neuartige Coronavirus, das sich seit Dezember von Wuhan aus in China ausbreitet und auch bis nach Deutschland reicht. 44.000 Menschen haben sich bislang weltweit angesteckt, über 1.100 sind bereits gestorben. Das Virus war auch Thema heute im Bundestag. Parteiübergreifend die Meinung dort, das Krisenmanagement in Deutschland habe sich bewährt. Aus Berlin Antran.
Immer noch kein Grund zur Panik. Das ist wohl das Signal, das Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Aktuellen Stunde im Bundestag zum Coronavirus verbreiten will.
Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung schätzt das Robert-Koch-Institut aktuell weiterhin als gering ein.
Lob für sein Krisenmanagement bekommt der Minister vom Koalitionspartner, die Gesundheitspolitikerin Heike Behrens von der SPD.
Das Krisenmanagement zwischen der Weltgesundheitsorganisation, den nationalen Behörden, den öffentlichen Gesundheitsdiensten und den Forschungseinrichtungen hierzulande funktioniert.
Erst im Januar hatte die WHO eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite ausgerufen und damit ihre erste Einschätzung zur neu entdeckten Lungenkrankheit Covid-19 korrigiert. Der Name leitet sich aus dem englischen Coronavirus Disease und dem Entdeckungsjahr 2019 ab. Diese internationale Notlage macht eine Zusammenarbeit notwendig, denn
Viren machen nicht an Ländergrenzen Halt und deswegen ist es wichtig und richtig, dass wir europaweit und weltweit zusammen mit der WHO die Erkrankung versuchen einzudämmen.
So Grünen Gesundheitsexpertin Cordula Schulze-Asche. Deshalb ist Jens Spahn im Austausch mit den G7-Staaten und der EU.
Ich werde mich morgen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Europäischen Union in Brüssel zu einem Gesundheitsministerrat treffen, um dort eben zu entsprechenden Abstimmungen der weiteren Maßnahmen zu kommen, um unser Abstimmen, unser Verhalten, unser sich einbringen, auch innerhalb der Weltgesundheitsorganisation miteinander zu koordinieren, die Frage der Impfstoffentwicklung und der Therapieentwicklung, mögliche Maßnahmen, aber eben auch die Frage von möglichen Maßnahmen rund um das Einreisen.
Bei dem EU-Gesundheitsministertreffen will Spahn auch mehr Geld aus Brüssel fordern. Die aktuellen Maßnahmen könnten aber nicht über grundlegende Probleme hinwegtäuschen, meint FDP-Politiker Andrew Ullmann.
Es fehlt die Kompetenz der Infektionsmedizin flächendeckend in Deutschland. Der Facharzt für Infektiologie gibt es nicht flächendeckend. Deshalb mein Appell hier und jetzt, und das geht an die Bundes- und Landesärztekammern, setzen Sie sich endlich für den Facharzt für Infektiologie in Deutschland ein, um eine bessere Versorgung für unsere kranken Menschen zu erreichen.
Lob kommt dagegen von den Linken.
Ich habe Sie mehrmals in Talkshows gesehen und fand es wohltuend,
dass Sie, Herr Minister, sich deutlich gegen Panikmache und Alarmismus gewandt haben. Dafür möchte ich mich mal herzlich bei Ihnen bedanken.
Linken Gesundheitsexperte Harald Weinberg kritisiert aber im gleichen Atemzug den Zustand des Gesundheitssystems, das auf drohende Pandemien nicht ausreichend vorbereitet sei.
Dazu braucht es einen handlungsfähigen und wirksamen öffentlichen Gesundheitsdienst. Der ist nach jahrzehntelanger Kürzungspolitik dazu nicht wirklich in der Lage. Hinzu kommt natürlich auch das Problem halt eben der föderalen Strukturen. Und ich denke, im Zusammenhang mit den Erfahrungen, die wir jetzt machen, sollte man in der Tat darüber nachdenken, ob man nicht so etwas bräuchte wie einen nationalen öffentlichen Gesundheitsdienst.
Gerade berät ein Expertengipfel der WHO in Genf zu Covid-19. Am Abend soll ein international abgestimmter Forschungsplan vorgestellt werden.
Antran aus unserem Hauptstadtstudio. Wir müssen es an dieser Stelle wieder bemühen, das Zitat der Kanzlerin, abhören unter Freunden, das geht gar nicht, hatte sie gesagt, in Reaktion auf die NSA-Abhöraffäre. Mehrere Journalisten haben herausgefunden, dass auch der Bundesnachrichtendienst aktiv Freunde und Verbündete abgehört hat oder haben soll. Zugegeben, das ist schon lange her, zu Zeiten des Kalten Krieges nämlich, und dennoch, im für die Kontrolle der Geheimdienste zuständigen Bundestagsgremium wirft das etliche Fragen auf. Gudula Geuter.
Die Geschichte lässt auch altgediente Geheimdienstkontrolleure nicht kalt. Nicht André Hahn von der Linkspartei, nicht den liberalen Stefan Thome.
Das ist eine Geschichte aus einem Spionageroman des Kalten Krieges.
Ich habe es in dieser großen Form und über diesen langen Zeitraum und einer Beteiligung von so vielen Ländern, die überwacht worden sind, nicht für möglich gehalten.
Schon früher hatte es den Verdacht gegeben, die Schweizer Firma Krypto AG habe manipulierte Verschlüsselungstechnik an viele Länder verkauft. Nach aktuellen Medienberichten belegen nun Dokumente, dass das Unternehmen BND und CIA gehörte. Jahrzehntelang, von 1970 bis in die 90er Jahre, sollen demnach bis zu 120 Staaten teuer bezahlt haben, um dann erst recht ausspioniert zu werden. Auch der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Armin Schuster, befindet ähnlich wie sein Kollege von der FDP und doch mit leicht anderem Zungenschlag.
Es ist ein hochinteressanter historischer Vorgang aus Zeiten des Kalten Krieges.
Denn ob die Geschichte nur historisch interessant ist, daran scheiden sich die Geister. Die parlamentarischen Kontrolleure der Nachrichtendienste aus der Opposition haben Zweifel.
Dass über Jahrzehnte hinweg auch europäische Partner, Bündnispartner, befreundete Staaten abgehört worden sind, das ist schon eine Dimension, die man sich nicht hätte vorstellen können.
Immerhin, lässt Thome anklingen, steht das schon öfter hinterfragte Wort der Kanzlerin aus der NSA-Affäre im Raum. Abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Waren die Aktionen damals legal? Lassen Sie Schlüsse auf heute zu? Die gewundene Antwort des Christdemokraten Schuster.
Ich wäre ein schlechter Kontrolleur, wenn ich jetzt zugeben müsste, dass ich das Misstrauen habe, dass der Bundesnachrichtendienst heute in irgendwelche Aktivitäten verwickelt ist, die nicht seinem Rechtsrahmen entsprechen und die auch nicht legal sind. Dafür habe ich aber auch nicht die geringsten Hinweise. Und ob das, was damals gemacht wurde, nicht legal war, das werden wir uns genau anschauen.
Rund 120 Länder sollen zu den Kunden des Unternehmens gehört haben, das Chiffriergeräte manipulierte, darunter der Iran, die beiden miteinander ringenden Staaten Indien und Pakistan zur gleichen Zeit, südamerikanische Regierungen. Die Nachrichtendienste sollen von Verbrechen gewusst haben. 1993 soll der BND die Zusammenarbeit beendet haben. Nun soll aufgeklärt werden, ob die Kontrolleure damals Bescheid wussten, wenn das noch möglich ist. Auch FDP und Grüne wollen wissen, was der Linke André Hahn fragt.
Wenn es so ist, dass dieses Unternehmen, das von amerikanischen und deutschen Diensten geführt wurde, Millionen Gewinne gemacht hat, Jahr für Jahr, dann stellt sich die Frage, was ist mit dem Geld passiert? Ist es in schwarze Kassen gelangt und was wurde aus diesen schwarzen Kassen dann bezahlt?
Für Konstantin von Notz von den Grünen ist die Frage noch aus ganz anderen Gründen aktuell.
Wenn man hier sieht, dass in den 70er, 80er und 90er Jahren die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsstaat strukturell Verschlüsselung aufgebrochen hat, wirft das auch ein Licht auf die Fragestellung, die wir heute sehen.
Neben Aufklärung wünscht er sich deshalb mehr gesellschaftliche Diskussion.
Aus Berlin, Gudula Geuter. Italiens früherer Innenminister Matteo Salvini wird sich wegen seiner harten Flüchtlingspolitik vor Gericht verantworten müssen. Der Senat in Rom stimmte für die Aufhebung seiner Immunität. Jörg Seiselberg.
Damit kann ein Gericht in Catania dem Führer der rechten Lega den Prozess machen. Die Staatsanwaltschaft wirft Salvini Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vor. Salvini hatte im Juli vergangenen Jahres als Innenminister untersagt, dass rund 130 gerettete Menschen von Bord des italienischen Küstenwachenschiffs Gregoretti an Land gehen dürfen. Salvini selbst erklärte in einer Rede vor der Abstimmung, er habe mit seinem Vorgehen dazu beigetragen, die Grenzen seines Landes zu sichern. Trotzdem sei er bereit, sich einem Prozess zu stellen. Millionen Italiener, die seine Politik richtig fänden, so Salvini, würden ihn dabei unterstützen. Vertreter der Regierungsparteien betonten, niemand stehe über dem Recht, das gelte auch für Salvini. Gleichzeitig warfen sie dem Führer der rechten Lega vor, er würde sich als Opfer einer angeblich linken Justiz inszenieren. Wann das mögliche Verfahren gegen Salvini beginnt, ist offen.
Jörg Seiselberg aus Rom. Bei den ersten Vorwahlen in den USA geht es vor allem um die Signalwirkung, die von ihnen ausgeht. Und Signale, die gibt es aus New Hampshire nicht zu knapp. Zwei höchst ungleiche Bewerber rangeln erneut um die Führung, der linke Senator Bernie Sanders und der Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg. Arto Landwehr berichtet.
Für Bernie Sanders ist mit dem knappen Sieg in New Hampshire alles klar. Er ist auf der Siegerstraße. Die Demokraten werden ihn zu ihrem Kandidaten küren, um Donald Trump zu schlagen.
This victory here is the beginning of the end for Donald Trump.
Ganz so klar ist das allerdings weder für seine Gegenkandidaten noch die politischen Analysten innerhalb und außerhalb der Partei. Noch nie hat jemand mit einem so geringen Stimmenanteil in New Hampshire gewonnen und noch dazu mit ganzen 1,5 Prozentpunkten Vorsprung. Dann sind da die zwei, die zu den politischen Überraschungen dieses Wahlkampfs gehören. Pete Buttigieg und seit gestern mit etwas Abstand auch Amy Klobuchar, Senatorin aus Minnesota. Beide sehr viel jünger als Sanders, beide eher aus der politischen Mitte, beide die Versprechen, das politisch zerrissene Land wieder zu versöhnen.
Our campaign has the vision to call more and more people into the majority that will one day defeat Donald Trump.
Unsere Kampagne hat die Vision, mehr und mehr Menschen zu einer Mehrheit zusammenzubringen, die eines Tages Donald Trump schlägt, so Pete Buttigieg. Bei der Analyse und Beurteilung des Wahlergebnisses geht es um drei sehr entscheidende Fragen. New Hampshire ebenso wie Iowa vor einer Woche ist sehr untypisch für die USA. Klein, ländlich, zu 95% weiß. Bald geht es in die Südstaaten mit hohem afroamerikanischem Wähleranteil. Kann Pete Buttigieg, der dort bisher keinerlei Rückhalt hatte, eine Basis aufbauen? Gleiches gilt für Amy Klobuchar. Der frühere Vizepräsident Joe Biden, der bisher sehr schlecht abgeschnitten hat, ist sehr populär unter Afroamerikanern. Schafft er im Süden ein Comeback? Und dann ist da Michael Bloomberg, der frühere Bürgermeister von New York, der erst Anfang März ins Rennen einsteigt, aber massiv in Werbung für sich investiert hat.
Arthur Landwehr. Der Irak wurde Schauplatz einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Iran und den USA. Das warf Fragen auf bezüglich der Stationierung ausländischer Truppen. Das Parlament in Bagdad sagt klar Nein, die Truppen sollen das Land verlassen, während US-Präsident Donald Trump die US- und die NATO-Präsenz in der Region eher noch ausbauen will. Und mittendrin die Soldaten der Bundeswehr, die ebenfalls im Irak tätig sind. Thema heute bei der NATO in Brüssel. Von dort meldet sich Bettina Klein.
Die NATO ist bereit, mehr zu tun im Irak über die bisherige Ausbildungs- und Trainingsmission hinaus. In Rede steht, rund 200 Ausbilder, die bisher im Rahmen der US-geführten Anti-IS-Koalition tätig sind, in Zukunft der NATO zu unterstellen. Präsident Trump hatte zuletzt gefordert, das Bündnis sollte auch hier mehr tun. Wir sind jetzt auf Einladung der irakischen Regierung dort und wir werden dort auch nur so lange bleiben, wie wir willkommen sind, stellte NATO-Generalsekretär Stoltenberg heute noch einmal klar.
We are in Iraq on an invitation by the Iraqi government and we will only stay in Iraq as long as we are welcomed by the Iraqi government.
Doch ob die irakische Regierung dies tatsächlich willkommen heißt, ist bisher nicht eindeutig klar. Ein für heute erwarteter entsprechender Brief der irakischen Regierung kam nicht wie erwartet. Offensichtlich wegen der Situation im Land selbst. Das Parlament hatte den Abzug der ausländischen Kräfte gefordert, die Regierung dagegen signalisiert, dass sie den Einsatz weiterhin wünscht. So könnte es heute bei einer allgemeinen Bereitschaftserklärung der NATO-Staaten bleiben, mehr zu tun, unter der Voraussetzung, dass die Einwilligung der irakischen Regierung doch noch irgendwann in Brüssel eintrifft.
Ich glaube, die gesamte Konstellation für die Zukunft hängt entscheidend von der Frage ab, was die irakische Regierung beschließen wird. Es ist ganz klar, ohne eine entsprechende Einladung der irakischen Seite, und das gilt für beide Missionen, können wir unsere Arbeit, können wir den Antiterrorkampf im Irak nicht fortsetzen.
Auch die deutsche Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nannte heute in Brüssel diese aus ihrer Sicht entscheidende Bedingung. Die deutsche Ausbildungsmission im Irak ist Teil der Anti-IS-Koalition und nicht Teil des dort schon bestehenden NATO-Einsatzes. Gefragt, ob auch die deutsche Mission irgendwann dem Bündnis unterstellt werden könnte, verwies Kramp-Karrenbauer auf das bestehende Mandat des Bundestages. Alles Weitere hänge jetzt von der Regierung in Bagdad ab. Die Themen werden auch bei der am Freitag beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz eine Rolle spielen. Die Verbindung des Amtes der Verteidigungsministerin mit dem der CDU-Vorsitzenden kam der NATO bei Amtsantritt von Annegret Kramp-Karrenbauer durchaus gelegen. Wird sich ihr angekündigter Rückzug aus dem Parteiamt auf die Stimme Deutschlands im Bündnis auswirken? Es ist völlig normal, dass es politische Diskussionen in allen Mitgliedstaaten gibt. Das passiere ständig, so Generalsekretär Stoltenberg. Manchmal gäbe es eben Ministerwechsel oder sogar Regierungswechsel.
Der Bericht von Bettina Klein am Ende dieser Sendung. Mein Name ist Mario Dobowiszek und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.